Was ein schönes, pompöses Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tauri Talk. Ich bin wieder der Uwe und mit mir hier ist hoffentlich die Caro.
Ja, sie ist hier. Hallo Uwe.
Super. Heute haben wir uns nochmal einen relativ dicken Brocken vorgenommen, denn heute wollen wir über eine Spezies sprechen und nicht irgendeine, sondern eine, die unsere Lieblingsserie ja wirklich extremst über lange Zeit geprägt hat, die Gua'uld.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die, ja, wie hat Daniel Jackson immer gesagt, oder wie beschreibt Daniel Jackson sie? Parasitäre, außerirdische Wesen, die fortschrittliche Technologien stehlen und durch Furcht und Einschüchterung beherrschen und ein Faible fürs Melodramatische haben.
Ja, ne, war eine schöne Folge heute.
Genau, das super. Waren die Gua'uld.
Eigentlich schon mal alles gesagt, was man wissen muss.
Nächste Woche hören Sie.
Ja, die Gua'uld haben uns ja schon, ohne dass wir es wussten und ohne dass der Begriff bekannt war, das wurde ja später erst eingeführt, aber rückwirkend betrachtet haben sie uns ja schon im Spielfilm von Emmerich genervt und gestresst und da gab es ja dann schon mindestens ein bis zwei Gua'uld, die uns da auf den Keks gegangen sind.
Auf jeden Fall. Allen voran Ra. Ne? Wir kennen
der Sonnengott.
Der Sonnengott, genau. Wir kennen und lieben ihn oder hassen ihn. Also, das ist ja jedem überlassen. Wobei, wenn man Ra hört und das Ganze dann halt um den parasitären Aspekt sieht, kann man sich im ersten Moment so gar nicht vorstellen, wie Ra ist doch ein Sonnengott in Ägypten und hast du nicht gesehen und dann denkst du dir, oder du guckst dann Stargate und siehst dann, ja, im Prinzip alles fake, weil das ist einfach nur eine Schlange.
Ja. Ne? Ja, im Film war es ja so ein junger Mann, der dann der Sonnengott war, super mächtig ist, seine Wachen hat mit sehr beeindruckender Sci-Fi-Rüstung und Waffen und fliegt in großen Pyramiden durch die Gegend. Also da war es ja wirklich erstmal nur, wir nehmen mal dieses altägyptische Ra ist ein Gott, und übertragen das in, eigentlich ist ein supermächtiger Alien nur. Und in der Serie wird uns dann ja relativ am Anfang erklärt, ach so, ja, das war wohl ein menschlicher Körper, den er besessen hat, aber eigentlich ist das so eine Schlange gewesen, die saß da im Kopf und hat den Rest des menschlichen Körpers eigentlich nur als Puppe, als Marionette, als Exoskelett verwendet.
Genau. Ja, fangen wir doch einfach mal, ich sag mal, oben an. Ne? Lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, wo die Gua'uld eigentlich herkommen, weil in der Serie wird das ja zumindest erwähnungsweise mal erwähnt. Was machst du da? Für die sich jetzt nicht wundern, was ich mir gerade mache.
Ich habe in unserem Google-Doc versucht, Drag and Drop was in meine Suchleiste einzufügen und habe dabei jetzt gerade Textteile durch die Gegend geschoben. Genau. Verzeihung.
Ja, wir haben unseren Google Drive-Ordner beide offen, wo wir unsere Notizen drinstehen haben. Und in dem Moment, als ich natürlich reden wollte, hat Uwe ein bisschen was verschoben, weil genau das, was ich jetzt gerade sage, wollte, hat er dann...
Ist gerade weggewandert, verzeihung.
War gerade weg, ja.
Kannst jetzt hier, ich hab alles nochmal wiederhergestellt.
Ja, da ist es, genau. Wie du eben schon gesagt hattest, tauchen die Gua'uld das erste Mal wirklich im Kinofilm auf und ziehen sich ja wirklich quasi bis zur 10. Staffel und haben zumindest auch noch in Atlantis immer mal wieder Erwähnung, wobei da sind ja wirklich dann die Rays, diejenigen... Die Schurken, sage ich jetzt mal, ne?
Caro?
Von daher.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Du gehst, glaube ich, zu weit von deinem Mikrofon weg. Du bist super leise gerade.
Entschuldigung.
Ja, nur ich weiß nicht, ob das jetzt von deiner Software ausgeglichen wird. Den Teil musst du dann vielleicht nachher rausschneiden. Aber das wird gerade wirklich kaum noch hörbar.
Ja, gut, dann mache ich mich mal wieder laut.
So ist viel besser. Wunderbar.
Ja, gut, ich habe auch den Regler ein bisschen lauter gedreht. Jetzt bin ich wieder im gelben Bereich. Gut. Egal. Ja, wo waren wir?
In Atlantis waren es eher die Rays, hast du gesagt.
Genau, in Atlantis waren es eher die Rays. Von daher ist die Heimatgalaxie der Gua'uld wirklich auch die Milchstraße. die Regierung, wenn wir nochmal da so ein bisschen mit drauf zusprechen, Regierungsform, ja, es sind halt die Gua'uld, Systemlords und dann gibt es halt noch den Anubis. Ich glaube, einen höheren gab es eigentlich nicht, ne? Die Vereinigung?
Also, es schwankt natürlich immer. Am Anfang war es natürlich Ra, der über den ganzen Systemlords steht. Nachdem unser gutes SG-1-Team, noch bevor es ein SG-1-Team gab unter dem Begriff, nachdem das Stargate Center-Team im Spielfilm ihn dann halt eventuell, wie sagt man, verdampft, atomisiert hat, hat das natürlich ausgelöscht. Sie haben eine mit Naquada verstärkte Atombombe quasi vor seiner Nase hochgehen lassen. O'Neill war sich sehr sicher, dass er das nicht überlebt hat. Kann ich verstehen. Nee,
nur das Beste für die Gua'uld. Nur das Beste.
Danach hat Apophis dann erstmal die Macht übernommen, war dann eine Zeit lang der oberste Herrscher, quasi der ja, Vorstandsvorsitzende des Rates der Gua'uld Lords. Und nachdem wir den auch so ein bisschen gedämpft haben, gab es halt lange Chaos, könnte man sagen. Ne? Bis Anubis sich dann aufgeschwungen hat und gesagt hat, ich will hier mal die Haupttrompete spielen.
Ja. Ja. Von daher haben die Gua'uld ja auch relativ viele Feinde. Allen voran natürlich die Tauris, die Asgard, die Tok'ra. Da werden wir auch noch eine schöne Folge zu haben.
Die zumindest sind auch sehr, sehr empfindlich, wenn man sie versehentlich Gua'uld nennt.
Oh ja, das stimmt allerdings. Ja. Die genau. Replikatoren, die Re'etu und was nicht alles, ne? Und natürlich auch ihre quasi Urspezies, die Unas.
Man könnte ja fast meinen, wenn man jeden, auf den man trifft, zum Sklaven oder Wirt machen will, dann macht man sich keine Freunde.
Sollte man meinen. Allerdings gibt's da eine kleine Spezies in Schlangenform, die halt das etwas anders sieht. Ja. Ja, und wenn
Im Endeffekt kann man schon sagen, wurde uns je gezeigt, dass sie Verbündete haben, so in dem Sinne? Eigentlich nicht. Sie sind die großen Götter. Nee. Sie sind halt sehr arrogant, ist ja auch durch die Serie größte Schwäche. Und eigentlich, ja, entweder ein Volk lässt sich versklaven und zu Wirten machen, oder sie sind jetzt halt unsere Feinde und wir versuchen sie auszulöschen. Dazwischen gibt es bei den Gua'uld nichts.
Nee, weil auch untereinander auch keine wirkliche Verbundheit oder auch Bündnis besteht. Das ist alles so ein loses Miteinander, weil ja jeder dem anderen gegenüber total misstrauisch ist. Und sobald einer irgendwie auch nur am Fallen ist, gestürzt wird, schmeißen sich die anderen ja quasi wie Frischfleisch auf deren Territorium, um halt ihr eigenes Reich zu vergrößern. Also
ist halt schon sehr feudal. Sie leben eigentlich als feudale Kultur in einer Sci-Fi-Welt mit unfassbar mächtiger Technik. Und
geklauter Technik.
Geklauter Technik, genau, zum größten Teil. Aber ihre komplette Kultur ist halt schon sehr friss oder stirb. Und wenn ich dein Land haben will, dann haue ich dir eine Keule über.
Genau. Sehr mittelalterlich, kann man es quasi so sagen, ne? Wenn nicht sogar noch steinzeitmäßig, bist du doof, komm mit der Keule.
Ja, es ist halt wirklich relativ stumpf. Und gut, es wird ja dann im Laufe der Serie auch ein bisschen erzählt, woher das kommt, gerade bei den oberen Gua'uld-Lords. Aber da können wir gleich drauf kommen. Du wolltest jetzt erstmal noch ein bisschen, glaube ich.
Genau. Ja, ich wollte mehr auf die Anfänge beziehungsweise auf die Herkunft mich nochmal ein bisschen beziehen. Weil wir kennen auch den Planeten, wo sie herkommen. Das ist P3X888. Das ist, ja, ein schöner Waldplanet. Wer schon mal in Kanada war, kennt ihn.
Ja.
Ne? Ja, was soll man
Klassiker.
Großer, genau, das ist halt ein Klassiker. Ne? Und also, wie es wirklich genau ist, weiß man halt nicht. Es ist recht schwammig, was so erzählt worden ist. Aber die Larven und Symbionten sind, ja, leben halt da im Gewässer werden meist auch in Flüssigkeiten aufbewahrt und transportiert. Man hat auch schon im Stargate Center Fossilien auch von P3X888 untersucht. Von daher weiß man so oder vermutet man so ein bisschen was. Ihre parasitäre Lebensform hat sich wirklich erst später entwickelt. Wir kennen alle Unas der Erste. Der ist ja noch sehr weit weg von der ursprünglichen, also der letztendlichen Schlangenform, die halt auch sehr interessant aussieht, ne? Also ich sag mal, so ein Goa'uld. So eine Schlange zu haben, ist auch nicht gerade mal, ne? Wenn man bedenkt, die sind 20 bis 40 Zentimeter lang. Also ja. Der ausgewachsene Goa'uld, ne? Hat so rechts und links so eine Art Flossenfühler, also ganz, ganz komisch. Und auch der Mund, was ja auch nicht wirklich ein Mund ist, sondern eher so, ja.
Das ist halt schon sehr bedrohlich und eklig aussehendes Maul mit so, wie so Fangzähnen, ja, könnte man fast sagen.
Genau. Ja, genau.
Ich glaube, die detailreichste Darstellung, leider Gottes, für die gesamte Serie hat man im Pilotfilm. Da sehen wir nämlich noch einen Goa'uld, um jetzt mal die lieben Zuhörenden etwas rauszureißen aus der Illusion, dass das alles die Wahrheit ist und eine Dokumentation ist. Die sind ja meistens computergeneriert, diese Goa'uld. Und im Pilotfilm haben wir aber eine schöne Puppe. Da haben sie wirklich ein Modell gebaut, eine Puppe gebaut und bewegen die. In der Szene, in der jetzt hänge ich gerade, Shari von Amunet?
Amunet, genau.
Ja?
Ich wollte gerade fragen, es ist bestimmt dann die Szene, wo der Goa'uld bei Shari auf dem Körper liegt, richtig?
Genau, und dann so über sie kriecht und dann halt in sie eindringt. Da sehen wir halt wirklich eine sehr, sehr nahe Aufnahme und sehr detaillierte Aufnahme von einer extrem ausgefeilten Puppe von einer Goa'uld-Larve mit allen Verzierungen, mit allem drum und dran. Und im Laufe der Serie werden die eigentlich gefühlt immer simplere CGI-Modelle davon. Ja. Bis es irgendwann nur noch aussieht wie so eine übergroße, blässliche Schleimlarve. Das war sie am Anfang nicht. Kann man jetzt in dem Fall noch ein bisschen wegargumentieren mit, dass Amunet natürlich ein besonders hübsches und tolles Modell ist, weil es ist ja schließlich auch auserwählt als Göttin und bla. Aber da muss ich sagen, das finde ich auch immer wieder schade, dass sie da später so am Budget natürlich geknapst haben, dass das dann nie wieder so ein ausgefeiltes Design von dem Alien ist, sondern halt, ja.
Ja, sie hätten die Puppe ja später wieder nutzen können, als sie, ja, jetzt bin ich dran, das Bündnis schließen mit den Systemlords, wo Daniel Lord Hughes Sklave spielt. Ja. Ne, da sind sie ja selber neben die Goa'uld, brechen sie durch und essen sie nicht. Da hätte man bestimmt auch gut.
Ja, wir haben noch einige Szenen, wo man damit gut arbeiten könnte. Auch die Folge, ich meine, wie du schon gesagt hast, wir werden auf die Tok'ra mal irgendwann noch eingehen, aber von der Spezies her sind die ja genau die gleiche Spezies, wie Goa'uld es sind. Und in der Szene, als Jacob dann von, hör mal, heute, vielleicht sollte ich mir Notizen machen, wenn ich einen Namen nennen will, damit, ich bin nämlich ganz schlecht mit Namen. Wie heißt die Tok'ra, die in Jacob dann wohnt? Selmak, danke. Selmak zum Beispiel, das ist ja auch wieder so eine schöne Szene, so nah aufgenommen und dann so leider ein bisschen kaputt gemacht von schlechtem CGI. Also in den Momenten, wo man halt so ganz besonders das hervorheben will. Weißt du, so eine Goa'uld-Larve irgendwo im Wassertank oder so, ist ja völlig egal, aber bei solchen Nahaufnahmen hätte man das nochmal verwenden können, aber das Prop haben sie wohl in eine Schublade gelegt und die wieder rausgeholt. Das kannst du nichts machen.
Wobei ich auch da das Gefühl habe, oder hatte, wenn man das immer mal wieder guckt, dass sie auch da einen Unterschied machen. Die Goa'uld, die Systemlords sind alles so riesengroße Larven, richtig pompös. Dann hast du Tiak, sein Junior, der ist auch so, naja, ist ja noch kein ausgewachsener, ausgereifter Goa'uld, der ist noch nicht ganz so groß. Und dann Selmak ist nur so ein
Würmchen.
Abgebrochener Stummel gewesen. Also das war nicht wirklich viel, was darüber geflutscht ist.
Aber Selmak ist zu dem Zeitpunkt stark geschwächt und sehr schwach. Vielleicht bildet sich das ab.
Na, das kann durchaus möglich sein. Das wird halt nie großartig erwähnt, ne?
Ja.
Lantasch nee, später ist wieder stark, eine schöne ja. große Larve, beziehungsweise der schöne Wurm, Goa'uld, was jedenfalls, ne? Schlange, die halt schön aufbewahrt werden kann, wo man halt auch ein bisschen mehr sieht, aber halt ausgewachsen. Aber wenn wir schon bei verschiedenen Goa'uld sind und auch Amonette angesprochen hat, die ja eine Königin war, die Goa'uld können sich nur über die Königin weiterpflanzen. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Bienen. Da ist auch wirklich nur die Königin, die halt die Larven gebärt und auch selber dann befruchtet und halt auch ihre eigene DNS weitergibt. Da ist kein männlicher Goa'uld bei. Die Larven an sich benötigen, wie wir es halt von Tier kennen, mehrere Jahre, bis sie wirklich zum ausgereiften Symbionten heranreifen. Und müssen dann halt auch wirklich dementsprechend das ein oder andere Mal umtransplantiert werden. Genau.
Um die Larven, also wir wissen nicht, wie das früher in der biologischen Grundform ausgesehen hat. Wir wissen nicht, wie sich die Goa'uld an die Unas, auf die sollten wir vielleicht gleich auch noch kurz eingehen, angepasst haben, ihre ersten Wirte. Aber wir wissen durch die Folgen in der ersten Staffel, dass zumindest mal später die Goa'uld natürlich ihr technisches Know-how und ihre Möglichkeiten nutzen und die Königin die Möglichkeit hat, die DNS ihrer Nachkömmlinge auch zu manipulieren und genau. deswegen auch eine Probe nimmt von einem Menschen, um dafür zu sorgen, dass die Larven nachher auch gut auf die Menschen angepasst sind und dass die Larven da dann halt auch gut eingesetzt werden können in die aus den Menschen geschaffenen Jaffar. Das wird noch sehr spannend, wenn wir auf dieses Volk eingehen, mit der Erklärung, wo die herkommt und so weiter. Also es gibt ja die Folge mit oh komm, es wird aber langsam zum Running Joke.
Wir nehmen an einem Samstagabend auf, da kann es schon mal zu etwaigen Aussetzern kommen, das ist vollkommen normal. Wir sind auch schon nicht mehr die ganz Jüngsten.
Ich würde ja sagen, dass das eine gute Ausrede ist, aber tatsächlich bin ich ja generell mit Namen so schlecht. Ich habe normalerweise mit Namen echter Persönlichkeiten viel mehr Probleme als mit Namen aus fiktiven Geschichten. Also ich kann normalerweise hier Völker und Spezies und die ganzen Figuren und die Schauspieler, das kann ich viel besser als echte Namen, aber es scheint nicht immer zu gehen. Hathor, ich musste nachgucken jetzt. Durch die Folge Hathor in der ersten Staffel wissen wir ein paar Dinge darüber und Hathor macht dann halt auch O'Neill zum Jaffa.
Genau.
Und nimmt von Daniel DNA-Probe, um dann halt dafür zu sorgen, dass die neuen Goa'uld-Larven dann halt auch wunderbar in den neuen Jaffa und später in den neuen Wirten funktionieren. Das heißt, sie nutzen später dann schon Technologie, um das alles dorthin zu optimieren, wo sie es brauchen.
Ja. Und aus Staffel 6 wissen wir von der Tok'ra-Königin Igeria Nigeria, das wird immer interessanterweise nett ausgesprochen, wissen wir, dass halt die Königinnen auch dazu in der Lage sind, ihre Nachkommen entsprechend zu programmieren, dass sie dann auch gar keine Persönlichkeit und nichts haben, sondern einfach nur leere Hüllen sind, weil sie halt wollte, dass man halt sie nicht weiter für irgendwelche wissenschaftlichen Experimente missbraucht. Und halt, wir wissen ja, dadurch ist das Tritonin entstanden, halt davon abhängig macht. Ne? Weil ein Goa'uld besondere Fähigkeiten im Laufe der Jahre entwickelt hat und halt seinen Wirt diese auch weitergeben kann. Ne? Also ein Goa'uld bringt nicht nur besondere. Nein, das habe ich jetzt falsch angefangen. Musste ich vielleicht nochmal anfangen. Ein Gua'uld bringt ein überlegenes Immunsystem mit. Die Jafar an sich selber verfügen über recht große Stärke, sehr viel Ausdauer. Das bringt halt ein Gua'uld so mit sich. Wenn natürlich dann der Gua'uld wieder entfernt wird, schwindet das alles wieder. Das heißt, das Immunsystem ist sehr angreifbar. Er hat halt auch nicht mehr die Stärke, die er sonst vorher hat. Und da hat eine Königin auch noch ihr Augenmerk mit drauf, um halt das entsprechend anzupassen, dass ihre Nachkommen auch diese Fähigkeit haben und auch weitergeben können.
Ja. Wo wir bei einem guten Punkt sind. Wir haben die Gua'uld natürlich erst kennengelernt, als sie schon weltraumfahrendes Volk sind, die sich diverse Technologie angeeignet hat. Wir wissen, es gibt auch Wissenschaftler unter den Gua'uld, also die entwickeln auch eigene Technik, aber wenig kreativ neu, sondern eher im Sinne von, wir passen geklaute Technologie dann noch ein bisschen an. In den meisten Fällen reicht ihnen das. Gerade was so Dinge angeht wie genetisches Verändern und ich mache meinen Wirt stärker, als er vorher war, und eigentlich ist es eine super, haben sie Superkräfte quasi, die Larven wie auch ihre Wirte. Wir wissen natürlich nur wenig darüber, ob das jetzt natürlich Evolution war, die sie dahin gebracht hat, oder ob die da einfach über keine Ahnung wie viel tausend Jahre es geschafft haben, sich und ihre Wirte zu optimieren.
Ne? Nee, die arbeitet ja immer noch dran.
Genau. Ich meine, wir wissen, dass Unas, den wir kennenlernen als Unas der Erste, angeblich der allererste humanoide Wirt ist, den ein Gua'uld eingenommen hat. Und der hat auch die Heilungsfähigkeiten, dass ihn quasi Maschinenpistolenkugeln zwar verletzen, aber das wächst halt auch innerhalb von einer Stunde wieder zu. Also wir wissen, dass der super stark ist und auch, ja, wie gesagt, die Heilkräfte hat und auch fast unzerstörbar ist. Das legt nahe, dass das vielleicht tatsächlich sogar schon eine Fähigkeit der Larven war, bevor sie ihre ersten humanoiden Wirte aufgenommen haben. Aber das wird ja später auch so ein bisschen gerettet mit diesem, war der wirklich der Erste, eigentlich sind die Unas ein Volk. Und ja, wir wissen es nicht so ganz genau. Leider, also sehr schade. Ich persönlich kann es mir halt nur so vorstellen, dass die halt auch einfach super viel Wissenschaft reingesteckt haben, weil dass die Gua'uld als Symbionten sich, also dass die Gua'uld sich in ihrer Schlangenform von alleine dahin evolviert haben, plötzlich zu einem Parasiten ist es ja eigentlich mehr, zu werden, der dann gleich diese ganzen tollen Dinge kann, da gab es ja keinen Evolutionsdruck an diesen Punkt hin. Also das kannst du mit Evolution nur schwer erklären, ne?
Ja.
Andererseits, vielleicht haben auch vorher schon Gua'uld irgendwelche niederen Lebensformen oder auch irgendwelche kleineren Säugetiere übernommen, sind mal an Land gegangen, später wieder rausgehüpft ins Wasser, haben da halt evolviert mit der Zeit, bevor sie dann den ersten Unas sich herangetraut haben. Das wissen wir ja auch nicht.
Entweder das oder eine höhere entwickelte Spezies hat halt wie die Asgard und die Replikatoren einfach damals experimentiert, und das ist halt in dem Sinne nach hinten losgegangen und man hat die Gua'uld halt auf diesem Planeten quasi ausgesetzt, um sie halt ihrem Schicksal zu überlassen, und das Ganze ist dann wie bei den Replikatoren nach hinten losgegangen. Kann ja auch sein.
Das ist gut. Ich weiß, es gibt sogar Fantheorien dazu, dass die Furlinger irgendwas mit den Gua'uld zu tun hatten.
Deswegen tauchen die nirgendwo auf.
Genau, also es gibt Theorien dazu, dass die Furlinger vielleicht die Schöpfer der Gua'uld waren, beziehungsweise die Vorläufer der Gua'uld und so weiter. Also gibt es ja tausend Theorien, die da im Internet kursieren. Und das ist einer der Gründe, warum es die Furlinger nicht mehr gibt. Also wir wissen nicht, ob sie nicht mehr gibt. Sie tauchen nur nicht auf in der Ecke der Galaxis, die wir so erkunden. Aber eine Theorie, warum es die wohl nicht mehr gibt, die unter Fans auch unterwegs ist, die haben die Gua'uld erschaffen. Und man könnte sagen, und dann haben sie sich zu Tode geschämt. Nee, und die haben sich dann gegen ihre Schöpfer gerichtet und deswegen gibt es die Furlinger nicht mehr. Das habe ich mal gelesen als mögliche Erklärung. Das würde jetzt natürlich auch wieder da reinpassen. Ne? Warum können die Goa'uld eigentlich die Dinge, die sie können? Vielleicht hat sie jemand engineert und hat sie erstmal dahin gebracht. Ja. Ne?
Und das würde dann auch im Prinzip quasi wieder eine, ja, das, was die Asgard machen, wäre dann im Prinzip eine Wiederholung. Weil auch die Asgard ja die Replikatoren oder einen Replikator erschaffen haben.
Ja, aber die wollte doch nur ein Spielzeug haben.
Genau, das zählt nicht. Genau. War halt nur ein Spielzeug gedacht. Das Ding hat sich verselbstständigt. Sie haben halt nicht geschafft, die Replikatoren aufzuhalten. Also haben sie quasi mit den Replikatoren zusammen Selbstmord begangen. Wahrscheinlich hat bei den Goa'uld irgendeiner überlebt, der gesagt hat, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Geht mal selber in die Gründe. Wir machen unser eigenes Ding.
Ja, ja.
Ne? Dann wäre das quasi wieder eine Wiederholung.
Sind wir natürlich hart im Bereich der Spekulation und Fanfiction. Ne? Also muss man schon klar dazu sagen, im Kanon gibt es keinen Hinweis darauf. Wir wissen es nicht. Genau. Uns wird so vorgesetzt, die Goa'uld haben sich so entwickelt auf ihrem Heimatplaneten. Es gibt Fossilien, die schon Goa'uld-Königin zeigen und die da schon das DNS weitergegeben werden kann und so weiter und so fort. Das haben sie alles schon vor Jahrtausenden irgendwie hin evolviert. Aber uns fehlen natürlich die Details darüber. Man kann ja die Goa'uld auch nicht fragen. Also selbst wenn die Geschichtsschreibung betreiben würden, was sie wahrscheinlich in der Form nicht tun, die würden es uns ja nicht erzählen.
Wenn jemand von euch da nähere Informationen hat, so ein Brad Wright oder Joseph Malozzi, meldet euch. Klärt uns auf, was es sich genau mit den Goa'uld auf sich hat. Wir sind da sehr gespannt drauf.
Wenn Joseph in seinem Blog vielleicht mal einen Artikel dazu hat. Der hat so viel Zeug ins Internet geschrieben. Ich habe das noch nicht alles geschafft zu lesen in den letzten Jahren. Vielleicht ist da was dabei. Und meiner Meinung nach, alles, was da in dem Blog steht, was er veröffentlicht, ist für mich Kanon. Oder wenn Brad White manchmal was auf Twitter schreibt, das zählt für mich als Kanon. Wenn aber einer der Zuhörenden hier vielleicht wirklich mal eine gute Quelle findet für eine gute Fanfiction dazu, auch sehr gerne, würde mich sehr interessieren. Ich muss zugeben, ich habe noch nie auch nur einen einzigen Stargate-Roman gelesen. Auf meiner langen Lesewunschliste ist das drauf, dass ich es irgendwann mal noch machen will. Kann natürlich auch sein, dass es da im B-Kanon-Quellen zu gibt, aber den B-Kanon kenne ich nicht.
Also ich habe den ein oder anderen Deutschen gelesen von, ich glaube, Wolfgang Holbein oder heißt der irgendwie so? Ich habe sie hinter mir stehen.
Es gibt tatsächlich welche von Holbein. Das ist natürlich schon mal ein gutes Qualitätsmerkmal.
Ich glaube, ich müsste jetzt mal entsprechend nachgucken. Augenblick.
Ja, sehr schön. Auf der Suche danach habe ich jetzt gerade als allererstes gefunden.
Wolfgang Holbein.
Ich habe gerade nach den Romanen gesucht. Der erste Treffer, den mir Dr. Go ausgeworfen war, ist, in welcher Reihenfolge man die ganzen Stargate-Bücher lesen sollte, damit man die in der richtigen Reihenfolge liest. Und es ist tatsächlich eine Reihe von Wolfgang Holbein. Das finde ich sehr beeindruckend. Den mag ich.
Fünf, sechs Bücher. Keine Ahnung, wie viel.
Acht.
Acht sogar?
Hier steht, er hat 8 Bände geschrieben. Ja.
Da muss ich mal gucken. Ich habe jetzt hier nur den Episoden-Guide Band 1 vor mir liegen. Die anderen habe ich, glaube ich, im anderen Regal, wo ich jetzt nicht drankomme. Aber da ist es so, um jetzt mal einen kleinen Spoiler zu hinterlassen, in einer Geschichte von Wolfgang Holbein werden so, ich sag mal, 3 oder 4 Folgen Stargate behandelt. Also das läuft alles im Prinzip parallel. Was wir als 3 einzelne Episoden haben, läuft in einem Band parallel.
Sind das dann Romane, die gleiche Geschichte erzählen, oder ist das eher so, wir zeigen das quasi nochmal aus einem anderen Blickwinkel alles?
Nee, im Prinzip ist es quasi die Serie, also die Folgen.
Also wirklich die Geschichte der Serie nochmal als Roman.
Ja, genauso wiedererzählt, nur halt nicht, dass es halt wirklich in einer Folge abgehandelt wird. In einem Buch hatten sie Cassandra, die Reetu zusammen und noch irgendwas. da hatten sie ja, die Sachen wirklich zusammen und die Stränge laufen dann quasi parallel. Ne? Es wird zwar zwischendrin wird's miteinander verworben, aber im Prinzip läuft das Ganze parallel, aber halt in eins.
Wir haben ja schon gesagt, bei Chevron 10, wenn wir irgendwann mal kurz vor der Rente mit unserem Projekt, wir haben alle Stargate-Episoden aller Stargate-Serien besprochen, durch sind, dann wechseln wir einfach das Format und werden zum Bücherclub.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Ne?
Also ich werde irgendwann noch dazu kommen und wenn es nur ist, weil ich darüber podcasten möchte.
Genau. Dann würde ich mal sagen, vorweg gehen wir dann aber wieder zurück.
Erstmal hier zum Thema nochmal.
Genau, zu den Ghoul zurück. dann können wir ja noch ein bisschen über die Ghoul und ihre Wirte sprechen, wo wir schon eben die ganze Zeit beim Wirt waren. Die Ghoul dringen nämlich im Kopf-Nackenbereich in den Körper ein, um halt direkt bei der Wirbelsäule zu sein, um da halt eine physische Verbindung zum zentralen Nervensystem aufzubauen und halt auch die Kontrolle über die Körperfunktion zu erlangen. Das ursprüngliche Bewusstsein des Wirtes wird dabei unterdrückt, zum Glück nicht gelöscht. Wir wissen alles, Ga'ara hatte dank der Tolana zum Teil Kontrolle über seinen Körper. Von daher, der bleibt weiterhin erhalten. Der Wirt an sich nimmt alles wahr, was der Goa'uld mit seinem Körper anstellt, ist jedoch nur äußerst begrenzt in der Lage, überhaupt Einfluss drauf zu nehmen. Jetzt überlege ich, es gibt eine Folge, da versucht halt der Goa'uld, ich glaube, das ist... Ich glaube, da gab es mal eine Folge... Ich glaube, es ist auch sogar Ska'ara, der halt wirklich versucht, die Kontrolle über den Symbionten, ja, über den Körper zu erlangen und kriegt es halt wirklich nur ein paar Sekunden hin. Aber der Ghoul an sich ist so stark, dass er halt einfach das unterdrücken kann.
Als sie, ich glaube sogar zum ersten Mal auf Ska'ara treffen, als sie denken, sie sind auf Apophis Schiff und dann steigt Ska'ara aus dem Sarkophag, dann schafft es O'Neill quasi zumindest so viel Ska'ara anzusprechen, dass der Ghoul sie nicht sofort tötet, sondern zögert. Also da schaffen sie es schon irgendwie, dass Ska'ara, weil er natürlich ein sehr selbstbewusstes und sehr starkes Bewusstsein hat, eine sehr starke Persönlichkeit hat, schafft er es, sich so ein bisschen durchzusetzen. Und dann finden sie zum ersten Mal raus, was sie leider nie wieder verwenden in der ganzen See, dass du auch mit der Sednikitel auf so einen Goa'uld schießen kannst und dann ist kurz der Wirt dran.
Ja, es wird nie wieder erwähnt, ne?
Nee. Es geht wahrscheinlich auch nur bei Ska'ara. Und dann halt später, wie du gesagt hast, die Tolana haben irgendwie Die Tolana haben halt mal so eine Technologie aus dem Ärmel geschüttelt, mit der sie das dann halt ermöglicht haben, dass beide gleichermaßen reden können, wenn sie wollen. Auch eine Technologie, die wir danach nie wieder sehen, weil die Tolana ja keine Technologie mit uns austauschen. Wer weiß, vielleicht bauen wir ja eine Waffe daraus. Ja.
Natürlich.
Aber es geht ja nicht um die Tolana. Ist halt am Rande jetzt mit den Goa'uld zu tun. Also, ja.
Was auch sehr schade ist, ich habe hier notiert, dass der Wirt vollständigen Zugriff auf das Wissen der Goa'uld hat.
Ja.
Das wird hinterher auch nie wieder erwähnt. Es wird zwar zwischendurch gesagt, Sam hat immer mal wieder Lichtblitze und Erinnerungen von Fetzen von Yolina. Aber warum wird es zum Beispiel später bei Sarah Gardner, die halt ja Osiris war, der der Goa'uld wird entfernt und dann wird nie wieder Sarah in irgendeiner Art und Weise erwähnen?
Jein. Also es ist tatsächlich so, dass der Goa'uld auf alle Erinnerungen des Wirtes zugreifen kann. Umgekehrt aber nur so weit, wie der Goa'uld das erlaubt. Natürlich gibt es da schlüpft mal was durch. Bei den Tok'ra ist es ja so, da sehen wir das ja auch sehr aktiv, dass nach der Verschmelzung wirklich beide auch alle Erinnerungen und Dinge von dem anderen teilen. Und das scheint eine sehr gewollte und bewusste Entscheidung auch der Tok'ra zu sein. Bei Yolina, die war ja nicht komplett verschmolzen, weil Yolina hat ja Carter nicht um Erlaubnis gefragt, sondern es war ja eine Notsituation. Und das wird dann nachher auch, glaube ich, irgendwann sogar explizit erwähnt, dass da halt keine vollständige Verschmelzung da war, weil Yolina natürlich das nicht gegen den Willen von Carter tun wollte, einfach so. Deswegen haben wir da eine Ausnahme bei den Tok'ra. Und bei den Gua'uld ist es so, dass es stark variiert. Wahrscheinlich je nachdem, was der Gua'uld zulässt. Wir haben Ska'ara zum Beispiel, der sich noch vor allem an viel erinnern kann aus der Zeit, dass er besessen war. So wird es zumindest mal erklärt. Gleichzeitig haben wir halt aber auch Fälle von Apophis. Als Apophis stirbt und der Wirt kurz zu Bewusstsein kommt, ist er sehr verwirrt, weil er denkt, er hat gerade einen langen, schlimmen Traum gehabt. Mhm. Und Ben Gua'uld variiert es stark und ich weiß nicht, ob es explizit gesagt wurde, aber man hat so den Eindruck, die Gua'uld wollen natürlich ihre Erinnerung nicht mit den Menschen teilen. Sie können das nicht komplett unterbinden, aber zu verschiedenen Graden schaffen sie es zu unterbinden. Während die Tok'ra ja ganz bewusst sagen, wir teilen alles, weil sonst ist das ja hier nicht fair. Ne?
Ja, und dann ist es ja auch immer noch die Sache, ist es gerade plotrelevant oder nicht. Ne?
Ja, aber da finde ich halt, im Gegensatz zu vielen anderen Stellen in der Serie, da haben sie es halt geschafft, diese Inkonsistenz, die sie auch brauchen, damit sie da nicht in Probleme rennen, gut in die Story so einzubauen, dass du sagst, das ist in sich also es ist keine Inkonsistenz in der Sache, weil dass das nicht immer gleich ist, das hat einen Grund. Und das haben sie nicht sehr in your face gemacht, das haben sie auch nicht gut erklärt, aber sie haben genug Andeutungen dargelassen, dass man sagt, okay, das ergibt irgendwie Sinn. Also sie haben zumindest mal den Boden gut bereitet, dass man sich als Fan schönreden kann, sagen wir mal so.
Ja, man kann sich das alles schönreden, genau. Weiter zum Wirt. Bei besonderen Gefühlsausbrüchen glühen die Augen des Wirtes auf. Ne? Wir kennen das alle. Wenn ein Gua'uld dann doch sagt, ich bin jetzt echt böse, dann glühen einmal mal kurz die Augen auf. Yay! Und auch die tiefe Stimme.
Manchmal auch einfach so.
Manchmal auch einfach so, genau. Ja. Und auch die tiefe Stimme ist dem Gua'uld zu schulden. Und dieses Merkmal wird auch im späteren Verlauf immer mal wieder selber unterdrückt. Ne? Ba'al zum Beispiel spricht hinterher kaum noch mit seiner verzerrten Stimme. Aber relativ viel am Anfang lassen halt die verzerrte Stimme. Ich glaube, es beginnt am Anfang mit Osiris, die zum Teil auch oder hin und wieder auch mal ohne verzerrte Stimme spricht.
Muss ich ja sagen, ist einer der schwierigeren Retcons an der Stelle. Hathor kann Hathor schon normal sprechen?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Das könnte eine oder zwei Szenen, wo sie, glaube ich, mit verzerrter Stimme spricht und dann wieder nicht. Ganz
jetzt, wo du sagst, merkwürdig. Stimmt, die spricht ganz normal, dann ist sie doch in der ersten Staffel schon. Ich wollte gerade sagen, Ba'al macht, glaube ich, sogar irgendwann den Joke, dass er dieses Gehabe blöd findet mit diesem Stimmverzerren.
Genau.
Was sich in dem Moment für mich immer angefühlt hat, wie, yo, sie wollten halt bei einem Gua'uld, der permanent vorkommt und der sich irgendwie unter die Menschen mischen kann, das nicht so auffällig machen. Aber stimmt, wenn das bei Hathor schon so ist, dann wissen wir ja eigentlich von Anfang an, dass das eigentlich nur ein Teil ihrer Show ist. Da stellt sich die Frage, warum die Tok'ra das tun. Damit das Gegenüber weiß, mit wem man gerade spricht?
Würde ich auch vermuten, dass man Gegenüber wirklich weiß, wen hat man jetzt gerade vor sich.
Die ziehen das ja durch.
Ja. Ja. Die machen es ja wirklich extrem, wirklich mit Kopf senken, so nach dem Motto, alles klar, ich muss dem mal eben Bescheid sagen, dass der jetzt nach vorne kommt.
Ja.
Warte, ich muss jetzt eben wieder mich zurückziehen.
Wenn die umschalten,
dass
ist es immer so ein kurzer Reboot.
Ne? Genau.
Aber ja, stimmt. Bei denen könnte man das mit der Stimme wirklich erklären, damit jeder immer sofort weiß, mit wem man gerade spricht. Die machen das aus dem Grunde. Und bei den Gua'uld ist es halt vor Ba'al hätte man auch sagen können, die reden halt so und dann zu klingen wie ein Menschen, das ist vielleicht sehr anstrengend, aber spätestens bei Ba'al wird ja klar gemacht, eigentlich ist das ja nur, wie hast du eben so schön, Melodrama, ne?
Ja,
sie machen halt Show, sie wollen halt irgendwie bedrohlich, böse, guck mal, ich bin euer Gott und Ha, da muss ich echt nochmal die Folge mit Hathor muss ich nochmal gucken. Ich muss nachhören, wie die da klingt. Aber ja, jetzt wo du es sagst, die redet eigentlich auch ganz normal. Das, als die reinkommt und sagt, ich bin Gua'uld, dann glauben die da das ja erstmal gar nicht. Weil warum sollte die denn hier das Haupttor reinmarschiert kommen?
Genau.
Wo soll die denn herkommen?
Genau.
Hätte und sie sofort leuchtende Augen gehabt und mit dieser verzerrten Stimme gesprochen, wäre es ja offensichtlich gewesen.
Ja, Und ich meine, später in der Folge, ich jetzt weiß ich nicht, ob es zum Ende der ersten Folge oder dann zur, weil es ist ja Doppelfolge, dann zur zweiten Folge, wo sie halt im Torraum stehen und sagen, jo, wer wird denn jetzt mein erster Primus? Der Typ mit der Brille, der gut aussehende Typ, oder soll es halt das Weibchen sein, also Sam? Da meine ich, spricht sie auch in der einen Folge, meine ich, mit der verzerrten Stimme, und in der nächsten Folge meine ich dann, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen, da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, bevor ich hier gesteinigt werde von irgendwem. da hat sie aber zwischendurch auch schon, wie gesagt, Szenen, wo sie halt wirklich auch normal spricht. Aber vielleicht gibt es ja den geneigten Zuhörer, Zuhörerin, die uns das, derjenige ja, ja. dann uns das genau erklären kann. Steffi, bitte melde dich.
Gut, dann
gehen wir mal weiter. Huh? Jo, vielleicht ne? sollten wir noch mal ganz kurz zum Tod des Parasiten sagen oder zum Symbionten im Wirt. Denn meistens hinterlässt ein Symbiont einen Giftstoff im Körper, der auch gleichzeitig dann den Tod des Wirtes beschließt. Tok'ra zum Beispiel, Tok'ra können mit großem Kraftaufwand dies unterbinden, um halt ihren Wirt am Leben zu lassen, um halt dann auch gewisse Informationen, die halt noch wichtig sind, weiterzugeben. Im Laufe der Jahre haben die Tok'ra dann halt auch die Extraktion des Gua'ultes perfektioniert, wo halt wirklich beide am Leben bleiben können, Symbiont als auch Wirt.
Ja, wenn jetzt nicht gerade einer an der Zeitlinie rumspielt, ist das ein relativ gut funktionierendes Mittel.
Genau. Ja, die Leute, die mit der Zeit spielen, ne? Aber die hast du
schlimm,
überall.
Schlimm, ja.
Die hast du überall.
Ja, wir hatten ja eben schon erwähnt, die Technologie der Gua'uld. Also vieles, was an großer, toller Technologie uns präsentiert wird in der Serie, wird ja im Laufe der Serie immer klarer. Eigentlich hat das gar nicht alles die Gua'uld gebaut. Nachdem wir halt mit den Gua'uld direkt am Anfang der Serie zu tun hatten, die mächtigen Bösewichte sind, das Stargate oder wie es dann auf den vielen anderen Planeten genannt wird, das Chapa'ai ist halt auch der Ring der Götter, da kommen immer die Gua'uld durch, sodass man natürlich den Eindruck bekommt, oh, die sind echt mächtig, guck mal, was die hier für eine Technologie hingestellt haben. Und dann wird ja nach und nach klar, na, die Stargates, die sind gar nicht von denen. Ach so, die Raumschiffe, ja, die haben es jetzt auch nicht selbst erfunden. Und die Waffen, naja, haben sie auch von den Antikern. Und über die Serie, eigentlich bis zum Schluss nach 10 Staffeln, wird immer mal wieder irgendwas genommen von den Gua'uld. Ja, nee, das haben die auch nicht selbst erfunden, das gab's auch schon. Sie verändern es nur halt. Und manches behalten sie dann bei. Also die Stargates ähneln ja sehr zum Beispiel den Ringtransportern, und die Ringtransporter, die finden sie halt cool, so wie sie sind, benutzen die gerne, obwohl es deutlich effizientere Beam-Technologien auch in unserem Stargate-Universum gibt. Eine große Frage ist natürlich, wie haben sie es überhaupt erstmal geschafft, ihren Planeten zu verlassen? Auf ihrem Planeten gab es natürlich ein Stargate, da sind sie erstmal losgerannt und haben damit Dinge erkundet. Ich würde ja gerne, also wenn sie ein Stargate-Spin-Off irgendwann mal machen und nicht die Geschichte weitererzählen, würde ich es ja total cool finden, wenn sie einfach mal so, weißt du, wie bei Star Trek mit dem Star Trek ENT, lass doch mal die Anfangszeiten der Gua'uld zeigen, wo sie anfingen, Raumfahrer zu werden. Das würde ich gerne sehen. Mal gucken, wie sie sich da dran stellen, wie das Ganze so läuft. Ich würde auch eine Serie lieben, die irgendwie die sind eigentlich ganz nett. Und nach 10 Staffeln entdecken sie dann halt irgendwie ihre Sarkophagtechnik und dann geht alles in den Bach runter. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Was ich damit sagen will, ist, auch das bleibt halt alles sehr im Dunkeln, aber wahrscheinlich sind sie irgendwann auf irgendeinem Planeten halt mal auf ein Volk getroffen, das Raumschiffe hat, und haben die alle abgeschlachtet und sich dann angeguckt, wie diese Raumschiffe funktionieren. großer Vorteil, wenn ich natürlich alles Wissen und Erfahrung von meinen Wirten mitnehme, ist, so ein Volk wie die Gurgut können halt auch schnell lernen.
Das auf jeden Fall.
Theoretisch kann ja so eine Larve einfach von Wirt zu Wirt hüpfen und am Schluss sagt er, gut, ich habe jetzt alles gelernt, ich kann uns jetzt Raumschiffe bauen, ich habe alle Raumschiff-Technologie-Träger dieses Volkes einmal kurz für eine Stunde bewohnt und jetzt kann ich euch sagen, wie das funktioniert und jetzt können wir das selber bauen. Dann, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber dann noch irgendwie zu einer Königin evolviert, Nachkommen gemacht und plötzlich habe ich eine Armee von Wissenschaftlern. Ja.
Ja, aber so einfach ist das dann auch wieder nicht, weil für die Armee brauchen sie ja quasi Soldaten.
Ja.
Und da die Geult selber die nicht austragen, ihre eigenen Kinder quasi austragen wollten, haben sie sich halt quasi die Menschen genommen, versklavt und halt aus ihnen die Jaffa gemacht, ne?
Also auf jeden Fall jetzt mal eine Runde Applaus für diese goldene Brücke, die du da gebaut hast. Ja, darfst weitermachen.
Toll, jetzt habe ich meinen roten Faden fast verloren.
Sie haben die Jaffa sich ausgedacht, ja.
Genau, sie haben die Jaffa kreiert, sage ich jetzt einfach mal, die halt die Larven in ihrer Bauchtasche heranwachsen lassen. Die Jaffa selber haben dadurch, wie ich vorhin schon sagte, eine erhöhte Lebensdauer, dadurch sehr viel Kraft, leben an sich auch länger und können dann halt auch wirklich die Aspekte, die du eben schon gesagt hast, das Schiffe bauen, durchs Gate reisen und solche Sachen halt übernehmen und halt so das Territorium der Götter, wie man sie auch nennt, ausbauen. Der Tok'ra, der Jaffa, nicht der Tok'ra, um Gottes Willen. Jetzt geht's bei mir los. Der Jaffa bekommt seine erste Larve bei einer feierlichen Implantation. Das nennt man auch die Primta, also die erste Primta. Das ist bei denen sehr religiös hinterlegt. Da wird halt großes Bromborium draus gemacht, weil man halt seine erste Larve kriegt. Das schließt halt für uns zugeneigten Hörer daraus, dass ein Jaffa im Laufe seines Lebens doch die ein oder andere Larve mehr austrägt als nur eine. Es wird nie genau gesagt, wie lange so eine Larve in so einer Bauchtasche bleibt, oder?
Nee, also ein paar Jahre halt. Also die brauchen schon echt noch eine Weile, bis sie groß genug sind, um einen Wirt selbst steuern zu können. Wir wissen, dass es ein paar Jahre dauert, weil es ein oder andere Mal erwähnt wurde. Ich glaube, das erste Mal wird es als Thema erwähnt in der Folge 1969.
Ich glaube.
Ich habe gerade überlegt, ob ich die Jahreszahl richtig habe. Dort sagt Tiak halt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mein Gua'uld ausgewachsen ist, nach oben krabbelt und mich übernimmt. Ne?
Ja.
Ja, aber eine genaue Zahl und wie lange das wirklich dauert, das hat man uns nie gesagt. Es gibt, ich weiß gerade nicht mehr, wann und wo das war, aber es gibt ja Fälle, wo eine zu junge Larve einen Menschen übernimmt und deswegen ist das nicht sogar direkt schon mit Kowalski am Anfang, dass die Larve so jung war, dass sie nicht permanent die Kontrolle haben konnte.
Ja.
Und genau, also das ist halt das Ergebnis, wenn sie das zu früh versuchen, dann sind sie einfach nicht mächtig genug, so einen Menschen permanent zu unterdrücken, das Bewusstsein. Genau. Ja.
Und den entgegengesetzten Fall, wenn die Larve sehr reif ist und dringend implantiert werden muss, hatten wir auch schon. Lasst mich jetzt nicht lügen, wie er heißt. Da kam eine Freundin von Tiak durchs Tor und hat gesagt, ich kann mit meiner Larve kommunizieren. Müsste sie schon implantiert werden und hast du nicht gesehen. Und eigentlich ist er ja ein Tok'ra und bla 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 und hinterher war er es da nicht. Diese Art haben wir dann auch schon gesehen.
Du meinst wahrscheinlich Shan'auk.
Shan'auk, genau. Shan'auk, die dann. Ja. Wie hieß der, die Larve?
Ja, mhm. Genau. Ja. Also ja. Shanauk sagt halt, ich habe das Gefühl, mein Symbiont will mit mir sprechen und sagt mir, ich habe was gegen die Gua'uld. Ich befürchte, ich habe hier so einen Scholwa in mir sitzen oder so.
Genau.
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ja.
Ich bin gerade am Gucken. In der Folge mit Shanauk wird Egeria zum ersten Mal erwähnt, die Tok'ra-Königin. Mhm. Aber ich sehe gerade nicht. Ja, ich habe gerade den Wiki-Artikel auf. Nö. Steht hier nirgends, welche Tok'ra das ist und wie sie heißt. Naja, schade.
So, Shanauks Opfer heißt die Folge.
Ja.
Nein, der war es nicht. jetzt muss ich natürlich auch das Richtige aufmachen. Da unten, genau, Kalma'a. Sie nennt ihren Symbionten Kalma'a.
Ah, okay.
Da habe ich's. Und, aber der Symbiont selber heißt, oder beziehungsweise der Gua'uld nennt sich Tanit. Ah, da ist er.
Ah, das ist Tanit.
Tanit, ja.
Ach, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ja.
Genau, das ist Tanit.
Ah ja. Okay, Tanit hat ja später einen männlichen Wirt. Ich hatte das gerade gar nicht. Wow, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Tanit der Gua'uld-Symbiont war aus der Folge mit Shanauk. Ha, Sachen gibt's.
Ja.
Okay.
Ja. So, dann machen wir mal weiter. Ja. Mit unserer kleinen, aber doch langen Liste, die wir hier vorbereitet haben. Ich denke mal, über die politische Struktur müssen wir nicht wirklich mehr groß sprechen, weil das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, dass halt die Gua'uld versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen. Egal wie, egal wann, egal
wo.
Der
Chef ist der die größten Knüppel hat und
genau.
Also die meisten Raumschiffe, die meisten Sklaven. Ah, das kann man vielleicht gerade zu dem von eben noch sagen. Sie haben dann sich die Tok'ra erschaffen, genau. Die Jaffa erschaffen als Volk, das ihnen dient. Mhm. Da machen wir auch noch eine eigene Folge drauf. Ein großer Anteil davon ist halt diese religiöse Komponente dabei, dass die Jaffa die Götter halt auch wirklich als Götter anbeten und vieles in ihrer Kultur halt religiös konnotiert ist und so weiter und so fort und so damit sie halt sehr verflochten haben und für alles, wofür sie, alle niederen Arbeiten, die sie haben, dafür haben sie einfach menschliche Sklaven, die noch nicht mal würdig sind, eine Larve in den Bauch zu bekommen, also wenn es nur darum geht, Steine zu schleppen oder in irgendeiner Mine Naquada abzubauen, das sind dann einfach menschliche Sklaven, die dann halt diesen Job machen, weil irgendwo ein Jaffa steht, der sie sonst erschießt. So.
Ja, genau. Da kann man dann auch direkt noch erwähnen, dass halt vor rund 5000 Jahren es die Bewohner der Erde geschafft haben, einen Aufstand anzuzetteln. Aus auch einer der wenigen Aufstände, die es halt wirklich gab im Gua'uld-Universum, sage ich jetzt mal. Wir wissen natürlich alle, dass dies eher auf Daniel Jackson zurückzuführen ist, der halt diesen Aufstand angezettelt hat, damit Ra das Sternentor auf der Erde lässt und sie halt so in der Zukunft dann halt auch ein Sterntor haben. Aber nur das nur so nebenbei.
Für die, die das jetzt nicht im Kontext noch wissen, nachdem wir über Staffeln hinweg halt nur gedacht haben, die Menschen haben sich halt erhoben gegen ihren Gott, Ra hatte keinen Bock mehr auf diesen dreckigen Planeten und ist halt gegangen, zusammen mit seiner Armee. Und übrig geblieben ist halt altägyptische Kultur und Religionsgeschichte. Es gibt dann halt irgendwann die Folge, in der SG-1 in die Vergangenheit reist, vor 5000 Jahren auf Ra trifft und dann halt feststellt, dass der eigentlich die Erde wirklich verlassen will, aber das Gate mitnehmen will. Und der Aufstand ist eigentlich nur entstanden, um zu verhindern, dass er das Stargate mitnimmt, weil das wäre ein Problem geworden. Was ein schönes Beispiel für so eine so eine Zirkelschluss-Zeitreiselogik ist, weil wären sie gar nicht in die Vergangenheit gereist, hätten sie kein Stargate gehabt. Das heißt, sie haben durch ihre Zeitreise und ihre Einmischung nur genau den Zustand erzeugt, der ihre Zeitlinie ist. Im Gegensatz zu allen anderen Zeitreisen, in denen sie irgendwie die Zeitlinie verändern und deswegen alles kaputt ist.
Staffel 8, die Folge Möbius 1 und 2. Also die
aber
letzten
sehr
beiden
gute, Folgen sehr, sehr gute Folgen, finde ich. Ja.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das gut. Auf jeden Fall. Ne? Genau. Weiter im Text. Ja, zu den Charakterzügen haben wir ja auch schon viel gesagt. Sie sind sehr arrogant, sie sind sehr rachsüchtig. Untereinander herrscht eine sehr, sehr Verletzlichkeit, sie sind auch sehr skrupellos, aber
ne? Und also, sie haben literally einen Gottkomplex. Also es ist ja nicht nur so, dass sie diese Story aufrechterhalten, um Macht zu sichern. Die glauben selbst, sie sind Götter. So von sich eingenommen, so narzisstisch und arrogant sind sie, dass sie sich selbst als Götter betrachten mit ihrer ganzen Macht. Also das ist wirklich ein Gottkomplex, wie er im Buche steht, beziehungsweise in dem Fall, wie er im Drehbuche steht.
Wahrscheinlich ist er auch aus dem Buch, aus einem anderen Buch, das wir hier jetzt nicht weiter vertiefen wollen. Weil halt, also ich bin nicht mehr der Kirche angehörig, von daher, ich habe damit nichts mehr zu tun. Aber das halt, ja. Also wenn man den Goa'uld wirklich Raum lässt, dann würden die auch wirklich sagen, wir haben die Welt erschaffen.
Ja.
Genau. Dann, ja, durch ihren Gottkomplex haben sie sich natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr, sehr viele Feinde angelacht, weil halt ne, ihre böse, dominante, rücksichtslose Art einfach alles plattwalzt oder alles gegen sie stellt, was sie nur kriegen können. Und da hat sich dann im Laufe der Jahre eine kleine Bewegung gegründet. Wir haben eben die Tok'ra auch schon mal erwähnt. Ich sag auch nochmal, wir werden zu den Tok'ra eine separate Folge machen. Wir werden sie hier jetzt nur ganz kurz ansprechen. Denn, einfach wohl nur ganz kurz, Tok'ra heißt eigentlich nur gegen Ra, übersetzt. Daniel spricht das auch in der Serie an. Ist einfach nur eine Bewegung, die eigentlich gegen Ra ist oder beziehungsweise gegen alle Goa'uld, weil die halt wirklich...
Bevor diese blöden Ta'uri sich eingemischt haben, war genau. Ra halt aber auch einfach über Jahrtausende der Chef von diesen Arschlöchern.
Ja, ja.
Und wenn man dann gesagt hat, als Terrororganisation, wir sind gegen Ra, dann wusste jeder, damit meinen wir die Goa'uld an sich. Jetzt haben die den umgebracht. Jetzt machen die das aber schon seit Tausenden von Jahren. Jetzt benennen die sich auch nicht mehr um. Also.
Ja. Ja. Nix bei kommt rum, weil müssen erst die Amerikaner kommen und alles. Ja. Aber das ist auch wieder eine andere Sache.
Oh ja, ja. Darüber können wir vielleicht mal irgendwann eine Folge noch machen. So als, als Sonderfolge. Ja. Aber du wolltest auf was anderes hinaus, Entschuldigung.
Ja, nein, ich wollte einfach nur ganz kurz die Tok'ra erklären, dass sie halt quasi versucht haben, einen Widerstand im Inneren heraus aufzubauen, um halt die Goa'uld später einmal zu stürzen. Wir wissen halt aus der Serie, dass sie es halt nie geschafft haben, es immer wieder versucht haben. Darüber hinaus haben halt die Goa'uld auch gesagt, okay, wenn die uns von innen heraus stürzen wollen, werden wir es ja einfach vernichten. Wir haben genug Leute. Also stehen bei denen die Tok'ra auch auf der Abschussliste. Und da ist dann halt ganz gut, dass dann halt die Ta'uri gekommen sind, um halt den Tok'ra etwas unter die Arme zu greifen. Dass das Ganze dann natürlich auch nach hinten losgeht, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Der nächste große Feind der Goa'uld sind dann natürlich auch die Asgard. Auch wenn sie mit denen ein Planetenschutzabkommen gemacht haben, welches auch nur, ja, kann man auch sagen, nur zweckmäßig dient, weil es im Prinzip auch ein großer Bluff ist. Aber die Goa'uld sind in ihrer Sache so geblendet, die sehen das gar nicht. aber auch da, sobald ein Goa'uld auf der falschen Seite beziehungsweise auf den falschen Planeten trifft, wird er automatisch von den Asgard vernichtet. Oder soll er zumindest. Wir kennen alle Thors Hammer. dass das Ganze dann auch nach hinten losgeht, dank der Tauri. Ja, ne? Ist halt so.
Ja, ich meine, wir hatten ja in der Folge über die Asgard darüber gesprochen, dass die eigentlich super übermächtig sind und die Goa'uld locker in die Tasche stecken könnten, weswegen man dann ja die Replikatoren erfunden hat, um diese Logiklücke zu schließen. Ich finde natürlich den Move zu sagen, lass uns das doch ganze bürokratisch lösen. Wir machen einen Vertrag, da steht drin, welche Planeten ihr in Ruhe lassen müsst. Ansonsten gibt's Ärger. Und dafür, dass ihr euch da dran haltet, stören wir uns nicht dran, wenn ihr auf anderen Planeten halt irgendwie Raub und Mord begeht.
Ja.
Ist halt ein guter Kompromiss, weil wenn die Asgard das nicht gemacht hätten, würden die Goa'uld halt über alle Planeten herfallen. Die Asgard können da halt sehr viel mit ihrem Ruf punkten. Die Goa'uld haben Angst vor ihnen. Und das nutzt Thor quasi auch ein Stück weit aus, ne, als Oberbefehlshaber.
Auf jeden Fall.
Zu unserem Nutzen.
Genau, zu unserem Nutzen. Und später die Tauri kriegt es ja hin, dadurch, dass sie durch Zufall auf die Droge Tritonin trifft, dass man halt dadurch auch dann die Jafar quasi befreien könne. Die Jafar halt von den Symbionten befreien könne, um halt auch die gegen die Goa'uld zu schlagen. Weil auch die Jafar irgendwann gemerkt haben, halt stopp, das sind eigentlich gar keine Götter, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Man müsste sich ja doch auch gegen die oder gegen den Gott stellen können. Und dank der Erde gelingt es dann den Jafar auch relativ spät erst eine Jafar-Rebellion zu gründen, um halt von den Goa'uld loszukommen. Na, auch das wieder funktionierte erst, nachdem die Tauri ihre Finger im Spiel haben. Das hätte vielleicht irgendwann auch funktioniert. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert hätte. Ich glaube eher nicht.
An der Stelle muss man halt schon sagen, es gab ja schon Rebellenverhalten bei Einzelnen, aber das Tritonin war halt wirklich der Schlüssel.
Ja.
Und da ist, es gibt ja viel Kritik an diesem White Savior-Trope und das Stargate, die komplette Serie ist in vielen Fällen halt schon, die Amerikaner kommen irgendwo an und retten dann halt alle. Hier ergibt es ein Stück weit, finde ich, aber ganz gut Sinn, dass die Tauri halt mit einer anderen Perspektive rangehen. Die Tok'ra haben über Jahrhunderte und Jahrtausende die Goa'uld infiltriert und haben wirklich ein langes Spiel gespielt und wollten quasi Intrigen so weit spinnen, dass sie irgendwann einmal schnippen können und damit alle Goa'uld-Systemlords auf einen Schlag zum Fall bringen. Aber das scheint ja nicht zu funktionieren, oder? Es dauert halt ewig lang. Und die Menschen von der Erde waren dann halt die gesagt haben, was gibt eigentlich den Goa'uld die Macht? Das sind die Jafar. Ja. Lass uns doch einfach dafür sorgen, dass wir den Jafar erklären, dass das alles Bullshit ist. Und dann haben wir denen die Macht entzogen und dann sind die ein einfacher Gegner. Und dass dieser Denkanstoß halt einfach von einem neuen Player auf diesem Spielbrett kommt, das passt für mich. Und damit haben sie dann am Schluss halt das ganze Thema rumgedreht. Ne? Und die Goa'uld mussten nicht nur Angst haben, dass irgendein anderer Goa'uld in ihren Reihen halt eventuell ein Tok'ra ist. Sie mussten zusätzlich sich halt auch permanent Sorgen machen, dass auf ihrem Hattak, mit dem sie gerade losfliegen, eventuell die gesamte Besatzung in Wirklichkeit Rebellen sind. Alleine in dieser Angst zu sein und sich nicht mehr so übermächtig sicher fühlen zu können, hat das Verhalten der Goa'uld komplett geändert. Bis hin zum Schiffsdesign. Habe ich dich jetzt überfallen mit dem Schiffsdesign?
Nee, ich habe nur gerade nichts gehört. Alles gut.
Ah, okay. Ich meine, die Goa'uld haben in den ersten paar Folgen und ich glaube die ersten 1, 2, 3 Staffeln sogar, kann sich SG-1 auf Goa'uld-Mutterschiffen und generell auf Goa'uld-Schiffen immer wunderbar auf Gängen hinter irgendwelchen Säulen verstecken, was die Goa'uld dazu gebracht hat, ihr Schiffdesign zu überarbeiten und irgendwann gab es nur noch glatte Gänge, in denen man sich halt nicht überall verstecken konnte. Also diese Guerilla-Terror-Taktik der Menschen hat dafür gesorgt, dass die Schiffe anders designt werden und das Aufbringen der Goa'uld, der Jafar gegen die Goa'uld hat dazu geführt, dass die Goa'uld sich einfach nicht mehr sicher fühlen konnten.
Ja.
War auch ein guter Plan und hat viel schneller funktioniert als der von den Tok'ra.
Ja, die Tok'ra halt wieder.
Ich glaube, über die anderen Gegner sollten wir vielleicht ein bisschen kürzer gehen. Ja. Wir können zu manchen von denen auch noch eigene Folgen machen, wobei es in Einzelfällen auch nur eher dann Personenfolgen und keine Folgefolgen werden.
Ja, wen man auch, ich sag mal, noch mal kurz erwähnen sollte, wäre Anubis. Wir wissen ja, dass Anubis Thor in einem Staffelfinale hat gefangen genommen. Nee, nicht ganz. Das war eher Mitte. Ja, jedenfalls hat er Thor gefangen genommen. Hat halt viele Erkenntnisse der Asgard, aber auch der Antike gewinnen können. Und hat halt auch so das Beamen, die Beam-Technologie in die Gold gebracht und auch einige Antiker-Sachen, zum Beispiel den Aufstieg. Ne? Wir wissen alle, Anubis ist ein halber Aufgestiegener, der in so einer Zwischending drankommt, dann aber zum Glück, ich sage zum Glück, renne ich hier mein Mikro um, von der Erde her, ja, was heißt vernichtet worden könnte? Im Prinzip schon. Er wurde vernichtet, dann lungerte seine Essenz noch eine Zeit auf der Erde rum, aber auch da konnte man dann mit Erfolg diesen von der Erde bringen und erfrieren lassen. Und ja, ich denke, das war einer der relativ harten Brocken der Goa'uld, an denen nicht nur die Tauri zu knacken hatten, sondern auch wirklich die Tok'ra selber. Also halt viele, viele Leute verloren haben. Und bei den Tok'ra wissen wir ja, so ohne weiteres geht das mit der Fortpflanzung und auch, ja, geht es halt nicht, weil Königin war lange Zeit verschwunden. Und als man sie gefunden hat, starb sie ja leider. Aber wir wären ja nicht Stargate, wenn wir nicht Stargate wären. Oder die Serie wäre nicht Stargate, wenn sie nicht Stargate hieß. Wenn es nicht nach Anubis einen neuen Systemlord gibt, nämlich Baal. Und Baal ist auch so ein kleines, dreckiges Mistvieh. Wenn ich das mal so sagen darf.
Es ist, ja, darfst du.
Ich mach einfach, sagen wir es so. Ja, was gibt's über Baal zu sagen? Ja. Baal hatte auch mal eine Gefährtin, Kitesh, die, da wissen wir alle, Vala Maldoran als Wirtin inne hatte, die aber dann, das wird auch nie weiter drüber eingegangen, ne? Die aber dann selber gemerkt hat, ist irgendwie scheiße hier, ich gehe mal zu den Tok'ra und lass mich entfernen. Es wird angesprochen, aber es wird nie weiter wirklich drüber gesprochen. Also das ist so ein Drop, was sie reingebracht haben, wo ich mir denke, merkwürdig. Wie siehst du das?
Ja, es ist, ich denke, der ganze Plot über Baal leidet auch so ein bisschen dran, dass er gegen Ende der Serie halt war und dann sehr plötzlich zum Abschluss gebracht werden musste. Ja. Baal hat einfach sehr viel Screentime bekommen, weil er irgendwann zum Hauptbösewicht über lange Strecke wurde und dabei mehr, ich glaube wirklich präsenter war als selbst Apophis am Anfang. Und da haben sie halt super viele Fäden aufgemacht rund um ihn als Hauptgegner. Und am Schluss haben sie natürlich das Ganze zu einem Abschluss gebracht. Sehr dankbarerweise haben sie da noch einen Film nachgeschoben, in dem sie das zu Ende gebracht haben. Einen sehr guten Film. Aber
Ja, alles was, ich sag mal so, 9., 10. Staffel.
Es gibt halt viele Seitenstränge, Seitenfäden, ja, die halt nicht richtig abgeschnitten wurden dann. Ne? Nicht
ja, so vor allen Dingen auch so abgedreht sind, weil warum... Ja,
das auch.
Gibt es mit mal Klone von ihm, ne? Und keiner weiß, wo jetzt genau wirklich der richtige Goa'uld drin ist. Ja. Und man könne ihn dadurch auch nicht wirklich töten und der lungert auf der Erde rum, wo ich mir denke, Leute, das hätt's jetzt nicht gebraucht. Ganz ehrlich.
Ja.
Aber
Ja, ich meine, es gibt dadurch ein paar sehr schöne Goofy-Folgen, wie wir haben einen Raum voller Baals oder so.
ja, natürlich, oder die Szene, wo Kater ihm voll eins in die Fresse haut, ist wunderschön.
Ja, also, ja, ne? Das stimmt.
Ganz ehrlich, also er hat es nicht besser verdient. Ich meine, okay, ne, mit der Schauspieler lebt leider nicht mehr, möge er in Frieden ruhen.
Ja, aber, ist vor ein paar Jahren gestorben leider, ja.
Aber also die Darstellung an sich von Baal,
grandios.
Wirklich grandios, das muss man, das
muss
man ihm lassen.
Wirklich einzelne Teile gab, die einem sehr auf den Keks gegangen sind, im Großen und Ganzen ein sehr, sehr gut geschriebener Bösewicht, eine sehr, sehr gut geschriebene Figur und hat dem ganzen Thema Gur-Uld halt auch noch deutlich mehr Tief gegeben als die doch sehr klischeehaften Abziehbilder, die wir am Anfang der Serie hatten. Da hat man schon gemerkt, sie haben es geschafft, das Ganze so aus den 90ern in die 2000er so zu übertragen, dass das auch weiterhin Sinn ergibt, wenn man, wenn man die noch weiter als Gegner verwenden will. Ja.
Das stimmt, das stimmt. Was können wir denn noch sagen? Ich habe hier noch so ein bisschen Trivia. Das würde ich jetzt noch mal eben mit einschieben.
Bevor wir zum Trivia gehen, ein Punkt fällt mir gerade noch ein beim Thema sehr gut geschriebener Bösewicht an der Stelle. Die Serie beginnt natürlich basierend auf dem Film damit, dass die Gur-Uld halt böse sind, weil sie halt mächtig sind und ihre Macht ausnutzen. Mhm. Was halt für die 90er, mit sehr viel Einfluss auch noch in den 80ern, okay war. Also man hat damals Bösewichte halt so erfunden, es gibt hier die Guten, es gibt hier die Guten sind gut, weil sie gut sind und die Bösen sind böse, weil sie böse sind und so einfach ist die Welt. Ne? Die Serie lief zu lange, um das noch dauerhaft durchzuziehen und ich finde, mit dem, wir hatten es gerade eben schon mal angeteased, mit dem Thema, mit dem Sarkophag, haben sie da einen echt guten Bogen reinbekommen. Da haben die Autoren für die Zuhörerinnen jetzt mal, die es nicht präsent ist, mit dem Sarkophag haben sie erklärt in einer Folge, in der Daniel halt sehr viel im Sarkophag lag. Ich glaube, die Folge hieß sogar Der Sarkophag.
Mhm, ja.
Daniel nutzt den sehr, sehr viel und wird sie dadurch plötzlich sehr arrogant, kriegt auch so ein bisschen Machtkomplexe, wird total abgehoben. Und da lernen wir und da lernt er halt auch SG-1, vielleicht sind die Gur-Uld ja so, wie sie sind, weil sie diese Dinger so viel benutzen.
Ja.
Gefolgt von, dass die Tok'ra, in dem Moment, wo sie die Tok'ra kennenlernen, das auch nochmal bestätigen. Die Tok'ra benutzen keine Sarkophage. Ein Gur-Uld hat vor Ewigkeiten, ich weiß den Namen jetzt nicht, spielt aber hier jetzt auch wirklich keine Rolle, ein antiker Relikt gefunden, ein Würfel, der eine Strahlung absondert, alles heilt. Mhm. Und ist natürlich erstmal Magical Device, ne? So, das Ding hat eine Strahlung und die Strahlung sorgt dafür, dass kaputte Lebewesen wieder ganz sind. Cool. Und dann haben sie festgestellt, die Strahlung ist aber zu mächtig für Menschen. Das würde einen menschlichen Körper zerstören. Also haben sie gelernt, wie es funktioniert, haben es adaptiert und haben ihre tollen Sarkophage gebaut. Und die haben halt einfach diesen Nebeneffekt, dass sie deine Gehirnchemie so verändern, dass du halt ein arrogantes Arschloch wirst und dass du einen Gottkomplex bekommst. Und das fand ich so gut, dass sie das in die Serie eingebracht haben, dass die Gur-Uld nicht einfach böse sind, weil sie es halt sein wollen, sondern vielleicht fingen die irgendwann mal an, als halb, wahrscheinlich waren sie schon immer nicht, ich meine, sind Parasiten, ne? Die werden vielleicht nicht immer der nette Nachbar von dem angewiesen sein, aber dieses explizit schlimme Böse, dieses wir scheißen auf alle, wir sind die Größten und alles andere kann man unter den Füßen zertreten, weil ihr seid alle nichts wert gegen uns, das kommt halt quasi durch einen Drogenmissbrauch. Wenn man es mal runterbricht, missbrauchen die halt eine Droge in einem Maße, dass sie halt einfach völlig durchgeknallt sind. Und das liebe ich. Da muss ich sagen, Hut ab an wen auch immer aus dem Team der Autoren diese Idee hatte. Damit haben sie es geschafft, dass sie die Gur-Uld in ein neues Zeitalter gehoben haben und später dann halt, wie gerade eben gesagt, mit Baal sogar noch das Ganze auf die Spitze getrieben haben. Sie sind halt auch nicht nur die halt irgendwie Sklaven da rumscheuchen, sondern sie können auch Intrigen spinnen. Sie sind sehr intelligent. Sie sind keine dummen Bösewichte mit großen Wummen, sondern da ist viel dahinter. Und da haben sie eine gute Backstory gepackt für. Das wollte ich noch loswerden, bevor wir wirklich zum Trivia-Teil gehen.
Das stimmt.
Hat gerade noch gepasst.
Ja, das kann ich nur so unterzeichnen. Da hat sich wirklich mal einer Gedanken gemacht und das wirklich bis auf natürlich, Fehler hat man immer überall, das schleicht sich immer überall ein, aber das Konzept, das Große und Ganze ist so gut ausgearbeitet, dass man es halt wirklich abkauft und man halt auch wirklich, man versteht's.
Ja. Ne? Und da hast du halt auch den Vorteil an einer Serie, die im Endeffekt über 200 Folgen lang geht. Du kannst halt vieles einbauen. Du kannst Tiefe einbauen. Du kannst, wenn du nicht Single One-Shot-Episoden hast, die eine Geschichte erzählen, die nie wieder erwähnt wird, sondern wenn du halt sagst, ich habe hier Bösewicht und ich habe hier Völker und die kommen immer wieder vor, da kannst du richtig schöne Tiefe aufbauen über die Jahre. Und es mag etwas verworren sein, aber bei den Goa'uld haben wir, auch wenn es die Hauptbösewichte in dieser Serie über lange Zeit sind, haben wir ein sehr, sehr gut ausgearbeitetes Volk, das man aus Zuschauersicht auf der Ebene mag. Ne? Also ich mag die als Bösewicht. Ich finde die nicht nett, aber ich mag sie als Bösewicht.
Ja. Es ist ein, man kann gerne sagen, akzeptabler Bösewicht.
Ja.
Ich denke mal, ohne diese Goa'uld würde die Serie auch so nicht vielleicht fast schon funktionieren.
Ja.
Weil es halt doch wirklich von vorne, von der ersten Folge an bis zur letzten Folge sind die da, die sind immer präsent. Auch wenn man nur das Wort Goa'uld hört, weiß man, okay, das wird nichts. Das wird nichts Gutes, weil man halt genau erklärt bekommt, wer die Goa'uld sind, was es für Leute sind und was sie tun, wie sie es tun.
Mhm.
Ne? Also ja. Das ist schon...
Ich meine, das ist halt wichtig, wenn du halt keine Schwarz-Weiß-Figuren hast, sondern, wie du es gerade gesagt hast, niemand ist ja in seiner Geschichte der Bösewicht, außer er hat wirklich eine geistige Störung und findet es geil, der Bösewicht zu sein. Und früher hat man Geschichten halt so geschrieben, aber heute macht man das halt nicht mehr. Und da dann halt wirklich diese Tiefe reinzubringen, das musst du erstmal schaffen, wenn du anders angefangen hast. Ich meine, Star Trek hat damit ja auch heute große Probleme, Figuren und Völker aus der Anfangszeit, aus den 60er Jahren, heute so umzuschreiben, dass es halt nicht wie ein dummes Abziehbild wirkt und da im Nachgang Dinge nochmal gut zu machen, die damals vielleicht nicht so schön waren. Wie gesagt, Stargate hat das in den 10 Staffeln schon an vielen Stellen geschafft, nicht überall, aber bei den Goa'uld hat es geklappt. Aber ja, gut, genug darüber.
Genau. Und wenn wir schon bei dem Wort Goa'uld sind, dann kann ich ja direkt mal Überleitung zum Trivia und zu den Fehlern kommen. Denn am Anfang, gerade in der deutschen Synchro, war es halt so, man hat halt der Goa'uld, die Goa'ulds gesagt. Man hat später dann das halt geändert in nur Goa'uld. Ich weiß, ich glaube, habt ihr in Chevron 10, habt ihr das bei den Unas gehabt, ne? Wo auch nicht klar ist, sind es die Unas oder ist es nur Una? Das ist wohl im Allgemeinen ein großes deutsches Synchro-Problem.
Ja, wie gesagt, es war ja Unas der erste. Und dann haben wir die Volk der Unas und dann ist einer davon ein Una und ja, also im Deutschen ist das natürlich nochmal schwieriger und ich muss gestehen, wenn irgendeiner, und O'Neill macht das am Anfang viel, der redet immer von den Goa'ulds, ne?
Ja.
Das macht mich nervös, ich kann das nicht haben, aber ja, später haben sie das weggelassen, das stimmt schon, ne?
Ja. Und hinter den Kulissen ist das, oder zumindest die Aussprache des Wortes Goa'uld sogar eine Art Running Gag geworden. Denn viele haben sich wirklich bemüht, wie Tiek das am Anfang auch beschreibt, Goa'uld zu artikulieren, haben sich halt viele wirklich einen Spaß draus gemacht, verschiedene Variationen zu erstellen und halt auch versuchen zu etablieren. So haben zum Beispiel manche auf Faulheit heraus einfach Gold gesagt, ne, mit Doppel-O, nicht mit A-U.
Gold.
Und U, einfach nur Gold.
Ja.
Und das war halt Art Faulheit, aber auch Verachtung gegenüber den Symbionten und den Goa'uld allgemein. Und Beau Bridges zum Beispiel, der Schauspieler, der General Landry spielt, beharrte später in Staffel 9 und 10 darauf, wirklich die Aussprache Goa'uld zu sagen, weil er halt einen Freund hat, einen Schauspielerfreund, Elliot Gould. Das ist halt sehr wortgewandt, sehr nah, wenn man halt mit dem Wort rumspielt. Von daher hat er halt da wirklich drauf gepocht, dass man wirklich Goa'uld sagt. Ich hatte ja vorhin oder ganz am Anfang schon mal gesagt, dass dass es die Idee gab, die Gua'uld auch in Atlantis einzubauen. Man hatte wohl drüber nachgedacht, dass man einen Race nimmt, der halt von einem Gua'uld übernommen wird. Man hat das allerdings sehr, sehr schnell wieder verworfen, weil es halt doch eine heftige Diskussion darüber gab, wie man das überhaupt machen konnte, und hat sich dann halt wirklich geeinigt, die Gua'ulds bleiben in SG1 und für Atlantis nimmt man halt was Neues, um alleine schon, um eine schöne Abgrenzung zu haben. Und ja, jetzt ist meine Seite hier leer.
Ja. Gerade das Thema ein von Gua'uld besessener Race. Auf der einen Seite hätte ich das ja echt geil gefunden, aber ich glaube, die Serie hat sich nur so gut entwickeln können, also Atlantis, weil sie eine lange Zeit das sehr, sehr getrennt gehalten haben. Und ja, auch mit diesem, wir sind hier auf einem anderen Planeten und haben keinen Kontakt nach Hause, eine gute Erklärung hatten, warum unsere bisherigen Figuren, Helden, sonst was da nichts mit zu tun haben. Und du brauchst auch neue Bösewichte. Niemand wollte eine Stadt Atlantis sehen, die schon wieder mit Gua'uld kämpft. Hätten wir noch 5 weitere Staffeln gesehen, hätte man das irgendwann in Staffel 9 gerne mal noch mit einbringen können, klar. Aber am Anfang hätte das wirklich geschadet. Da muss ich Ihnen recht geben, das haben sie zum Glück weggelassen.
Ja, ich stelle mir gerade vor, die Rays hören sich ja eh schon auch so rauchig und kratzig an mit Stimmenverzerrer und dann noch ein Gua'uld dazwischen. Wie tief hätten die geklungen?
Ja, das wäre wiederum spannend gewesen, ja. Ich weiß halt auch nicht, wenn du so einen Race hast, der ist ja eh schon Imba. Ich weiß nicht, ob ich einen Race haben will, der zusätzliche Heilfähigkeiten auch noch von Gua'uld hat. Das wäre, wie gesagt, für später in der Serie bestimmt cool, um zu sagen, wir kippen da nochmal eine Schaufel drauf und machen das Ganze mal noch dramatischer. Ja. Aber dann wurde die Serie nach 5 Staffeln abgesetzt. Außerdem sind wir die Gua'uld in der Milchstraße so weit losgeworden. Zumindest mal die Systemlords sind kein Thema mehr. Aber dass irgendein niederer Gua'uld, so ein Emporkömmling, es irgendwie schafft, ich meine, wir hatten ja auch den Trust und wir haben ja unterwanderte Menscheninfrastruktur an dem Punkt, wo sie mit Raumschiffen hin und her fliegen und immer mal wieder neue Menschen auch nach Atlantis kommen, dazu sagen, da ist einer dabei und dessen Larve hüpft dann halt raus und infiziert so einen Race. Ich glaube, das wäre schon spannend geworden.
Ich denke auch. Ne, vor allen Dingen, wahrscheinlich hätten die sich dann auch anders wieder entwickelt, weil andere Galaxie, andere Entwicklung, wer weiß, was man da hätte noch herausfinden bzw. kreieren können. Aber ich denke mal auch wirklich, so wie es jetzt gemacht worden ist, ist schon gut.
Ja, auf jeden Fall. Mehr dazu in unserer Folge über die Rays.
Genau. Die allerdings erst etwas später kommen, weil wir wollen natürlich erst SG1 gerecht werden.
Da
und
haben wir
natürlich
noch genug zu tun, ja.
Einiges über SG1 zusammentragen und euch auf die Ohren bringen. Und wenn auch ihr dabei mitquatschen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir hatten ja schon mal einen weiblichen Gast bei uns. Dann dürft ihr euch sehr gerne melden und sagen, hey, das ist ein geiles Thema, da hätte ich Bock drauf. Wenn ihr das Thema macht, sagt mir Bescheid, ich bin gern dabei. Einfach melden, wir schauen, welche Themen das sind, inwieweit wir die für uns geplant haben. Man kann immer dann noch was schieben, das ist kein Problem. Und dann seid ihr herzlich willkommen, damit euren Senf dazu zu geben.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das bisherige Schema hier ist ja, dass Caro sich wunderbar in die Tiefe auf so eine Folge vorbereitet und ich spontan 5 Minuten vor der Aufnahme mich damit befasse, über was wir eigentlich reden. Ich finde, das funktioniert auch bisher ganz gut. Und weiterer Input ist da, nee, Quatsch. Weiterer Input ist ja auf jeden Fall immer super und die Folge zu dritt hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir wollen aber keine dritte Person dauerhaft dazu bekommen. Wir fänden es halt viel spannender, wenn wir zu jedem Thema halt jemand beiden, der sagt, für das Thema brenne ich, für das Thema hätte ich Bock. Stefanie war auch mit dabei, weil sie gehört hat, dass wir über Daniel reden und sie gesagt hat, boah, meine Lieblingsfigur, das muss sein.
Ja.
Und genauso, also ihr dürft uns gerne vorschlagen, wenn ihr mitmachen wollt und dazu gleich nennen, bei welchem Thema ihr es toll findet und dann versuchen wir das mal vorauszuplanen. Ja.
Genau. Und sollten wir jetzt hier irgendwas vergessen, nehmt es uns bitte nicht übel. Man kann halt nicht alles in eine Folge packen. Wenn ich jetzt hier gucke, wir sind jetzt bei 1:26. Es wird natürlich noch ein bisschen was geschnitten. Aber
die Zuhörer,
wir wollen das Ganze
jetzt in dem Moment merken, dass wir erst bei Minute 35 sind, wundern dann aber schon sich, was da alles fehlt.
Ja, das ist dann nachher beim Schnitt. Wir wollen euch aber auch nicht, ich sag mal, in dem Sinne langweilen, indem wir hier 5 Stunden lang über ein Thema das so zerkauen, dass man hinterher gar nicht mehr weiß, bei welchem Thema wir eigentlich waren. Also nehmt es uns nicht übel, wenn wir jetzt irgendwas nicht haben, was ihr als unheimlich wichtig empfindet. Wir werden, wie wir schon gesagt haben, zu den Jaffa eine eigene Folge machen, zu den Tok'ra eine eigene Folge machen und sicherlich noch zu den ein oder anderen Gua'uld selber auch vielleicht noch eine Folge bringen. Also
und wenn ihr weiteren Inhalt hier dazu fügen wollt, packt es uns gerne auf Social Media in die Kommentare beziehungsweise in den Shownotes. Das erwähnen wir, glaube ich, viel zu selten. In den Shownotes ist ein Link zu einem Discord. Wir machen das hier ja nicht nur für uns, sondern es gibt hier das tolle deutsche Projekt Stargate Project. Und für die produzieren wir den Spaß ja hier. Da gibt es ein tolles Forum und es gibt einen tollen Discord-Server. Beides ist in den Shownotes verlinkt. Und da könnt ihr euch natürlich sehr gerne auch zu der Folge hier und zu dem Thema austauschen und uns auf den Deckel geben bei all dem, was gefehlt hat, was falsch war, was ungenau war. Da würden wir uns auf Feedback und Austausch freuen, weil das würde das Ganze hier auf jeden Fall bereichern und verbessern.
Genau, in diesem Zuge schöne Grüße an Nicole und Yvonne.
Ja.
Deren wir das Ganze hier verdanken.
Die und, sollte man immer loben. Tolles Projekt.
Genau, genau. Die beiden Mädels, die machen schon einen echt guten Job.
Ja.
Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Uwe, dass du heute wieder dabei warst.
Danke an dich. Hat mir nochmal wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Sollen wir schon verraten, was geplant ist, oder sollen wir
Nachdem wir jetzt die Gua'uld hatten, wird es das nächste Mal sehr wahrscheinlich um die Jaffa gehen. Thematisch schön passend. Und dann drehen wir die Medaille mal rum und erzählen die Geschichte aus Sicht der Jaffa.
Genau. Und damit wünsche ich noch einen schönen Abend, schönen Morgen oder einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Oder hören werdet. Und bleibt immer schön gesund.
Beamst mich direkt auf die Couch heute, gell?
Ja, gut, ich mich auch.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Der Beamstein ist kaputt.
Der was ist kaputt? Oh, ja, warte. Nee, er ist nicht kaputt.
Tor, wir brauchen Energie.
Warte. Ja, er muss das den Kristall aufladen.
Ah.